Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Giovanni Vogt auf Sendung. Ich bin Online-Psychologin und hier im Podcast gibt es die Prise Vertrauen für Sie zum Dranbleiben an Ihren Zielen und am Kinderwunsch. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Also dann herzlich willkommen, liebe Antje, hier im Podcast, wo es die Prise Vertrauen gibt zum Dranbleiben. Und ich mag erst ganz kurz erzählen, wie wir uns bei Facebook kennengelernt haben. Ich habe gesehen, dass du geschrieben hast, du hast ein Buch geschrieben. Und aufgrund dessen, dass ich 6 Jahre als Psychoonkologin gearbeitet habe und gesehen habe, Angehörige, die sind immer so, ja, jeder kümmert sich um die Patienten, aber die Angehörigen fallen so ein bisschen hinten runter, hat mich das sehr angesprochen und ich dachte einfach, auch wenn es nicht um Kinderwunsch geht hier, aber um Vertrauen eben, mag ich dir hier zum Interview einladen. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du?
Ja, also erstmal ganz lieben Dank, dass du mich direkt angesprochen und eingeladen hast. Freue ich mich ganz doll drüber. Ich bin Antje Grube und ich bin 43 und ja, ich habe vor knapp 5 Jahren habe ich meine Mama verloren sozusagen. Sie hatte erst die Diagnose Lungenkrebs bekommen und ist dann relativ plötzlich verstorben. Und ich habe aber diese Zeit, die wir gemeinsam hatten, als so wertvoll empfunden, dass ich darüber mein Buch geschrieben habe. Und hoffe damit halt auch anderen Mut zu machen, Hoffnung zu schenken. Und
Okay. Sag mir mal, ich hab mich gefragt, was hat denn deine Arbeit mit Vertrauen zu tun? Das, was du tust?
Also grundsätzlich vertraue ich gerade darauf, dass der Weg, den ich gehe, der richtige ist. Vertrauen spielt aber auch in meinem ganzen Leben eine ganz große Rolle, weil ja, ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Krisen zu meistern gehabt und ich habe halt immer darauf vertraut, dass alles gut wird. Und jetzt vertraue ich halt auch darauf, dass es richtig ist, dem Weg meines Herzens zu folgen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht unbedingt nach der Vernunft und nach dem, was sicher ist oder was der Verstand sagt oder was die Gesellschaft sagt, was man machen müsste, sondern ich gehe einfach, ja, meinen Herzensweg. Und da muss ich halt wirklich vertrauen, weil es dann natürlich auch erstmal die ersten Hürden und Schwierigkeiten zu überwinden gibt. Aber ich bin halt wirklich voll im Vertrauen und es hat sich bisher bewährt in meinem Leben und deswegen vertraue ich drauf.
Schön. Dann hast du dieses wunderbare Buch geschrieben und ich habe es gelesen. Ich bin total begeistert davon, weil das, was du da so an Erfahrung gemacht hast, richtig überspringt. Und davon bin ich ja wirklich ein Fan, dass Dinge, die nicht nur im Kopf sind, sondern wirklich in den Zellen, in der Erfahrung, dass man daraus einfach Dinge weitergibt. Weil ich habe die Erfahrung, dass es das, was wertvoll ist. Ich habe es nicht in einem Rutsch durchgelesen, aber ich habe es jetzt gelesen in der Zeit, in der mein Vater selber im Krankenhaus war. Und ich finde es echt ganz schön tough, was du beschreibst, weil du einfach ganz ehrlich diese Zeit beschreibst, wie es war. So ganz schwierig manchmal auch im Krankenhaus. Und dennoch hat es mich sehr berührt, dass du irgendwie, also so habe ich es empfunden, in deinem Vertrauen bleiben konntest und in dem, wie deine Mama dich da angesteckt hat, so habe ich es fast wahrgenommen. Also es hat mich sehr berührt, was du da schreibst und ich habe mich gefragt, wie hast du es denn während dieser Zeit geschafft, das Vertrauen zu bewahren?
Ich glaube, das war mehr oder weniger so eine Art Überlebensinstinkt. Also ich glaube, wenn ich nicht vertraut hätte, dass irgendwie alles richtig ist, was passiert, dann wäre ich wahrscheinlich verzweifelt. Also es gab natürlich Momente, die in solchen Situationen jeder hat, wo man sich einfach fragt, warum passiert das alles und was ist der Sinn des Ganzen und den Sinn dann nicht erkennt. Und ja, dann merkt man ja, dass irgendwie alles über einem zusammenbricht, weil man die Antworten in der Situation ja gar nicht findet. Ich habe sie dann für mich später gefunden. Ich finde teilweise heute noch Antworten, auch jetzt manchmal noch im Nachgang dieses Buches habe ich Antworten gefunden. Und damals habe ich einfach nur darauf vertraut, dass es schon irgendwie alles seine Richtigkeit haben muss. Und ja, ich glaube auch, dass dieses Vertrauen mir auch meine Mama vermittelt hat, weil als sie die Diagnose bekommen hatte, Lungenkrebs, ging es ihr ja eigentlich noch gut. Sie hatte keinerlei Beschwerden. Und da hat sie halt auch vertraut, dass irgendwie alles gut werden wird und dass das schon alles irgendwie so seine Richtigkeit haben muss. Und das hat sich wahrscheinlich übertragen und das hat sich so gut angefühlt, dass ich das einfach, ja, einfach beibehalten habe. Und immer wenn ich das Vertrauen mal zwischendurch verloren habe, dann habe ich mich auch mal kurz fallen lassen und habe wirklich auch mal mich ausgeheult. Und danach bin ich aber wieder reingegangen in dieses Vertrauen, weil es mir damit halt einfach besser ging. Und weil ich gemerkt habe, dass ich letztendlich ja auch meiner Mama nicht helfe, wenn ich die ganze Zeit an ihrem Bett sitze und weine. Und das hat sie ja auch nie gewollt. Und deswegen, ja, hat mir das Vertrauen geholfen, da stark durch diese Zeit zu gehen.
Schön. Du sprichst was an, was auch meine Erfahrung ist. Wenn ich Menschen begleite, dann habe ich den Eindruck, ganz oft ist es so, dass es ansteckend ist. Also wenn ich in meiner Kraft bin, dann ist alleine die Tatsache, dass ich reduziere es mal aufs Nervensystem, wenn mein Nervensystem in einem Kraftmodus ist, dass das ansteckend sein kann. Das ist interessant, dass du das auch so beschreibst.
Also das glaube ich auch. Weil wir sind ja auch, also wir strahlen ja auch was aus, ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, das überträgt sich einfach.
Genau. Und wie hat denn diese Erfahrung mit deiner Mutter dein Leben verändert?
Also jetzt rückblickend hat es mein Leben komplett verändert. Damals habe ich natürlich schon angefangen, mich nicht mehr so über Kleinigkeiten aufzuregen, weil ich das auch wirklich bei ihr dann gemerkt habe, wie sinnlos das eigentlich ist. Ist, sich über irgendwas zu ärgern, was völlig nebensächlich ist. Und ich glaube, es ist halt wirklich so ein einschneidendes Erlebnis bei jedem, wenn halt jemand stirbt, der einem sehr nahe steht oder halt auch krank ist, schwer krank ist, dass man dann anfängt, sich zu überlegen, ja, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und dann passieren halt so Dinge, über die man sich sonst vielleicht geärgert hätte und wo man sagt, ey, ich habe gerade irgendwie andere Sorgen. Das ist mir gerade nicht wichtig. Und das habe ich wirklich versucht beizubehalten und habe halt auch danach immer stärker über den Sinn des Lebens nachgedacht. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich auf Arbeit gesessen habe. Ich war damals noch Bankkauffrau und habe da gesessen und habe irgendwelche Zahlen zusammengestellt und irgendwelche Auswertungen gemacht und dann wurden Ziele verteilt und dann mussten sich wieder alle rechtfertigen und dann habe ich wirklich angefangen zu überlegen, ob es das denn wirklich wert ist, ob das der Sinn des Lebens ist, dass man sich über irgendwelche Zahlen stundenlang austauscht und aufregt und sich darüber definiert und habe dadurch wirklich angefangen, ja, nach dem Sinn meines Lebens zu suchen und zu überlegen, ob ich nicht vielleicht irgendwas in die Welt geben könnte, was noch mehr bewirkt als nur, ja, Bankgeschäfte.
Okay. Das ist auch was ganz ähnlich ist zu dem, was ich erlebt habe. Und zwar als Psychologin ist es ja oft so, dass ich ja fast gegen die Widerstände von dem arbeite, was jemand in sich hat. Und mir kam das so vor, wenn jemand in der Klinik ist und sich mit dem Thema Krankheit befasst, dass dann die Menschen einfach ehrlich werden, dass dann die wichtigen Dinge vordergründig sind. Und das fand ich sehr schön, weil einfach es ist schön, mit ehrlichen Menschen zu arbeiten. Also jetzt mit Anführungszeichen, einfach mit Menschen, die ganz nahe bei sich sind. Ja, weil das wenig drumherum ist, was nicht wichtig ist. Deshalb habe ich es immer als schön empfunden, meine Arbeit, obwohl viele sagten, wie kannst du das machen, wie geht das?
Genau. Ja, ich glaube auch deswegen empfinde ich auch die Zeit als wunderschön, die ich da mit meiner Mama hatte, weil wirklich alles, was nicht wichtig ist im Leben, das hatte in dem Moment auch wirklich keine Wichtigkeit mehr. Ne? Also das war alles unbedeutend. Und deswegen habe ich, glaube ich, diese Zeit als so wertvoll empfunden.
Ja, kannst du noch mal was sagen, wie war es denn, das Buch zu schreiben? Da hast du ja diese Zeit, nehme ich jetzt mal an, noch mal durchlebt oder noch musst, du musstest es noch mal herholen. Du hattest es in der Zeit ja nicht vor, das Buch zu schreiben. Irgendwie musste das ja noch mal irgendwo herkommen. Wie war das?
Also, ja, es war ganz witzig, weil die ganzen Sachen, also die ganze Zeit, die ich damals erlebt habe, die war die ganze Zeit immer präsent. Also ich habe natürlich nicht jeden Tag dran gedacht, aber immer, wenn irgendwie das Thema auf die Zeit kam oder wenn ich durch irgendeinen Zufall auf meine Mama zu sprechen kam, dann konnte ich wirklich die ganzen Erlebnisse abrufen. Und es hat mich schon immer gewundert, dass es nicht wie eine Erinnerung verblasste, sondern dass es wirklich so intensiv da war, als wäre es erst vor einem Monat oder so passiert. Und als ich das Buch geschrieben habe, das ging wie von selbst, weil ich musste quasi nur meine Erinnerung abschreiben. Und ich bin jetzt schon so oft gefragt worden, woher ich das alles noch so wusste, ob ich Tagebuch geschrieben habe damals oder mir das alles so notiert habe. Und ich kann nur sagen, brauchte ich nicht. Also ich hatte mir so ein paar Daten im Kalender eingetragen, damals, wann die Chemo war und so weiter und so fort. Aber die ganzen Erlebnisse drumherum, teilweise ganze Dialoge, wortwörtlich, hat mein Gehirn gespeichert, als hätte das irgendwie sich darauf vorbereitet, dass ich das irgendwann als Buch niederschreibe. Es war ganz, ja, ganz magisch eigentlich. Und deswegen war das halt einfach hinsetzen und schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Das war einfach so ein Flow. Und jetzt, wo es geschrieben ist, jetzt verblasst die Erinnerung. Das ist ganz komisch. Also jetzt ist es raus. Und jetzt merke ich, dass manche Sachen ich teilweise jetzt schon selber wieder nachlesen muss, weil ich mich gar nicht mehr erinnern kann.
Ja, wow, schön beeindruckend. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das... Sieht man die? Nee, sieht man nicht. Wenn du das erzählst, ganz schön. Ja, und du hattest ja eigentlich vor, du wolltest Autorin werden mit einem ganz anderen Thema. Du wolltest einen Fantasy-Roman schreiben. Was ist denn der Unterschied zu dem Buch, das du jetzt geschrieben hast, zu dem Fantasy-Roman, den du, glaube ich, schon angefangen hattest?
Ja, also den habe ich sogar vor 20 Jahren schon angefangen, als ich mit meinem Sohn zu Hause war. Damals halt so im Erziehungsurlaub hatte man Zeit und Langeweile und da habe ich angefangen, den zu schreiben. Und dann über die Jahre immer mal wieder rausgekramt, aber immer wieder beiseite gepackt, weil irgendwie das Leben dazwischen kam. Und ja, und jetzt dachte ich schreibe den fertig. Und dann hat sich das Buch über meine Mama dazwischen gedrängt sozusagen. Und da habe ich halt wirklich einen Unterschied gemerkt. Dieses Buch wollte jetzt geschrieben werden. Das wollte einfach raus. Und der Fantasy-Roman, ja, der will auch geschrieben werden. Aber bei dem muss ich halt viel mehr überlegen, weil da muss ich mir ja alles selber ausdenken. Und muss mir halt die Handlungsstränge überlegen, muss überlegen, dass das alles logisch aufgebaut ist, dass irgendwelche Personen zusammenpassen und muss mir ein Ende überlegen und so weiter. Und das ist halt ein bisschen anstrengender. Und das Buch über meine Mama, wie gesagt, das war ja nur ein Abschreiben der Erinnerungen.
Spannend, interessant. Dann habe ich mir überlegt, gibt es jemanden, dem du diese Zeit zu verdanken hast, der dir den Rücken freigehalten hast, dass du schreiben kannst oder dass du deine Mama besuchen kannst?
Also jetzt beim Schreiben des Buches?
Egal, die Zeit mit deiner Mutter oder auch beim Schreiben.
Ja, also damals... 2014, als es mit meiner Mama gewesen ist, da haben wir wirklich alle den Rücken frei gehalten. Das war ganz toll. Also meine Familie war für mich da, obwohl wir vorher gar nicht so nah den Kontakt hatten. Auf Arbeit bin ich sofort quasi, hieß es, wenn wir anstehen lassen, ab zum Arzt, Krankschreibung holen und los geht's. Und auch mein Sohn war ganz, ganz liebenswert in der Zeit. Und jetzt beim Buchschreiben habe ich mir letztendlich selbst die Erlaubnis gegeben, mir die Zeit dafür zu nehmen.
Okay.
Und das fand ich halt auch ganz spannend, ne? Weil ich hätte 1000 andere Sachen machen können, aber irgendwie habe ich gefühlt, dass das jetzt das Richtige ist. Und dann habe ich mir das selbst erlaubt und habe gesagt, nee, ich gönne mir jetzt einfach diese Zeit. Und dann habe ich es ja auch wirklich innerhalb eines Monats geschrieben, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade das Wichtigste in meinem Leben und alles andere darf sich jetzt mal hinten anstellen.
Wow, Respekt. Das ist toll. Hast du dich da irgendwohin zurückgezogen? Warst du zu Hause? Wo hast du geschrieben?
Ja, also ich habe sowieso in der Zeit von zu Hause aus gearbeitet und wollte mich sowieso ja gerade selbstständig machen als Autorin und habe dann meistens gleich in den Morgenstunden, also ich arbeite gerne sehr früh morgens, wenn mein Sohn noch schläft, wenn alles ruhig ist im Haus, wenn die Luft noch frisch ist und der Kopf noch frisch ist, dann habe ich geschrieben und da ging das wirklich am besten und dann habe ich auch wirklich jeden Morgen so 1-2 Stunden geschrieben, manchmal auch ein bisschen länger, also je nachdem, habe wirklich versucht, jeden Tag ein Kapitel zu schreiben. Manchmal hat es sich auch über 2 Tage hingezogen und habe dann das so als Morgenroutine auch schon fast gemacht. Und dann bin dann danach erst mit meinen normalen Aufgaben in den Tag gestartet. Und das war wirklich eine schöne, ja, eine richtige schöne Routine.
Okay, also eine innerliche Verpflichtung einfach.
Genau, genau. Also einerseits war es mir ein absolutes Bedürfnis und auf der anderen Seite habe ich so eine richtige kleine Verpflichtungsroutine draus gemacht.
Mhm. Ich finde es ganz schön. Ich bin ja gerade in Italien und ich bin da in einer Unterkunft. Die Vermieter haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie Autoren unterstützen und haben eine, sie nennen es Artist Apartment, wo sie immer wieder Autoren einladen und denen quasi ermöglichen, dass die sich hier zurückziehen auf dem Land in einem kleinen Dörfchen in Italien, um ihre Bücher zu schreiben. Also das habe ich jetzt gelernt hier, auch das gibt es.
Das ist ja auch schön.
Dass ich da zurückziehen kann. Dann, bei dir ist ja so eine innere Transformation passiert in dieser Zeit. Kannst du das mal so zusammenfassen oder hast du dir Gedanken drüber gemacht? Was ist denn Transformation für dich?
Also in der Zeit habe ich es gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe es wirklich erst im Nachhinein gemerkt, dass mich dieses Erlebnis ja transformiert hat sozusagen. Und jetzt inzwischen bin ich soweit, also ich habe dann auch erst angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter zu beschäftigen. Und jetzt ist es für mich so ein ganz wertvoller Prozess des Lebens, weil ich einfach das Gefühl habe, dass wir auf der Welt sind, um uns ständig zu entwickeln, um zu wachsen. Eigentlich wie, ja, wie so eine Pflanze, die irgendwie immer weiter wächst, neue Triebe ausbildet oder ja, auch wie, weiß ich nicht, wie Schlangen, die sich häuten und immer wieder sich erneuern sozusagen. Und also unsere Zellen erneuern sich ja auch ständig und deswegen glaube ich, ist das so ein ganz normaler Prozess, den wir so oft vergessen im Leben, weil wir irgendwie, also ich sehe das jetzt an meinem Sohn, der wird jetzt 20 und der ist ja noch mittendrin in diesem Prozess der Transformation, Schule, Ausbildung, erstmal reinfinden ins Leben und dann kommen wir aber irgendwie immer in so eine Phase, wo wir denken, jetzt muss alles so bleiben. Ne? Jetzt haben wir irgendwie unseren Partner, unsere Arbeit, unser Haus und jetzt ist Stillstand für die nächsten 40 Jahre und ich finde, das ist fatal, weil irgendwie zum einen verschenkt man so viele Möglichkeiten und zum anderen glaube ich, dass dadurch auch andere Dinge anfangen zu wachsen. Vielleicht Krankheiten, Unzufriedenheit und so weiter. Und für mich ist quasi dieser ständige Transformationsprozess jetzt schon fast zum Lebensinhalt geworden.
Okay, schön. Dann interessiert mich, was machst du denn beruflich? Du hast vorher als Bankkauffrau gearbeitet und ich habe schon rausgehört, wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, da gibt es eine Veränderung. Du arbeitest als Autorin und ja, wie sieht dein Berufsalltag aus? Was machst du?
Schreibst du? Also das ist jetzt, genau. Also ich hatte jetzt so eine Übergangsphase. Ich war bis vor einem Jahr, war ich Bankkauffrau und habe nebenbei geschrieben. habe halt für verschiedene Internetseiten und für eine bestimmte Internetseite habe ich immer wieder Texte geschrieben und habe das erst so nebenbei gemacht und habe mich dann vor einem Jahr entschieden, weil ich dachte oder weil ich schon gemerkt habe, dass das Schreiben so mehr meine Leidenschaft ist, habe ich halt wirklich bei der Sparkasse gekündigt und habe dann halt wirklich nur noch Texte geschrieben und habe dann jetzt aber in der Zeit gemerkt, dass mich das halt immer noch stört, dass ich quasi von anderen abhängig bin und dass halt immer noch jemand sagt, nee, ich will den Text so und so haben und du musst über das und das Thema schreiben. Also ich konnte mich nicht so hundertprozentig entfalten. Und dann hat mir auch immer noch so ein bisschen was gefehlt. Also es war halt wirklich das so nur Schreiben und ich hatte nicht so den Kontakt mit den Menschen. Und deswegen dachte ich, dass ich so Coaching noch dazu packe, weil ich auch eine Ausbildung gemacht habe als psychologische Beraterin. Und dann war eigentlich die Idee, dass ich quasi in den Coaching-Bereich gehe. Und das war aber dann auch irgendwie nicht so ganz das Richtige. Und jetzt, wo ich das Buch geschrieben und veröffentlicht habe und angefangen habe, das Buch zu, ja, in die Welt zu tragen, und dazu gehören ja Interviews, so wie jetzt, und mich auf Facebook zu zeigen, mein Buch zu zeigen, zu Lesungen zu gehen. Und das war die Kombination, nach der ich immer gesucht habe. Auf der einen Seite das Schreiben und auf der anderen Seite aber auch dieses Promoten dieses Buches. Und da fühle ich mich jetzt gerade so erfüllt, dass ich merke, das ist eigentlich das, was ich einzig und allein machen möchte. Okay. Und das ist jetzt mein Weg. Also mein Arbeitsalltag besteht jetzt wirklich aus einer Mischung aus Schreiben und mein Buch präsentieren oder halt auch schon wieder neue Projekte zu zeigen und in die Welt zu tragen, mich zu zeigen. Und ich hoffe einfach, dass es funktioniert, dass ich damit Erfolg habe und davon leben kann und dass ich diesen Weg weitergehen kann.
Du nennst dich auch Beziehungsheilerin. Unterstützt du denn andere, die auch mit Krankheit betroffen sind als Angehörige oder selber Betroffene, oder habe ich das falsch rausgelesen?
Nee, also der Grundgedanke dahinter war, die Beziehung zu sich selbst zu heilen, weil ich wirklich gemerkt habe, dass, ja, dass es eigentlich immer an der Beziehung zu sich selbst hängt, ne? Und egal, welche Probleme man hat, ob man in der Partnerschaft Probleme hat oder halt auch, ja, ich lerne auch durch mein Buch viele Menschen kennen, die sagen, Mensch, ich würde so gern mehr Zeit verbringen mit meinen Eltern zum Beispiel, aber irgendwie ist der Kontakt nicht so gut und das ist schade eigentlich. Und wo ich sage, es geht halt wirklich ganz viel über die Selbstliebe und über Verzeihen und Vergebung und dann klappt es auch plötzlich wie durch ein Wunder in der Beziehung mit anderen Menschen, ne? Ob es die Eltern sind, die Kinder, die Freunde, die Kollegen, alles. Und deswegen habe ich halt auch diese Beziehungsheilerin sozusagen noch mit dabei, weil ich merke, dass es ganz wertvoll ist, dass die Menschen einfach untereinander sich gut verstehen. Und das war auch so die Botschaft, die meine Mama mir mitgegeben hat, wie wertvoll das doch eigentlich ist, dass wir nicht alleine sind. Weil sie hat vorher auch quasi so ein bisschen einzelgängerisch geworden, aber auch, weil sie immer so viel rumgemeckert hat an anderen. Und mit der Diagnose auf einmal hat sie sich geöffnet und sie hat andere Menschen als so wertschätzend empfunden und hat allen geholfen und war zu allen lieb und plötzlich waren auch zu ihr alle nett und es war so wundervoll, dass ich das auch so ein bisschen weitergeben möchte.
Okay, schön. Ah, schön. Ganz schöner Gedanke. Spielt denn in deiner Arbeit auch Humor eine Rolle? Welche Bedeutung hat das für dich?
Humor ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, auch der Humor hat uns damals durch die Zeit gerettet, weil wir wirklich so viel gelacht haben und ja, manche Sachen waren auch so, dass man hätte daran verzweifeln können, aber wir haben auch einfach drüber gelacht, ne? Also es sind Sachen passiert, wo andere vielleicht sagen, das ist auch vielleicht ein bisschen makaber gewesen, aber wir fanden es in der Situation wirklich einfach lustig und witzig. Und wir haben auch gesagt, Mensch, wenn wir nicht mehr lachen können, dann ist auch das Leben irgendwie nicht mehr lebenswert. Und das macht auch meine Familie aus. Also auch meine Cousine, die auch im Buch erwähnt wird, und meine Tante, die haben auch ganz, ganz schwierige Zeiten erlebt und haben trotzdem immer ihren Humor bewahrt. Und das fand ich auch immer so schön, wenn ich mit meiner Familie zusammen war, dass wir irgendwie immer gelacht haben, egal wie die Umstände waren. Und wir haben auch wirklich im Krankenhaus viel gelacht. Und das hat auch einfach die Stimmung erhellt. Und ich glaube, das hat uns auch ausgemacht, dass wir diese Zeit auch mit ganz viel Humor durchgestanden haben. Und das versuche ich halt auch jetzt in meinem Leben wieder viel stärker zu leben, dass ich sage, Mensch, egal was passiert, nimm es halt einfach mit Humor.
Mhm. Ja, eine ganz schöne Ressource, eine ganz starke. Wenn du mal erschöpft bist, was machst du, um wieder Kraft zu tanken?
Also zum einen gucke ich wirklich ganz intensiv darauf, was erschöpft mich jetzt eigentlich? Und nehme das auch wirklich als Hinweis, weil ich gemerkt habe, dass ich in erster Linie dann erschöpft bin, wenn ich Dinge tue, die mir eigentlich gar nicht entsprechen, die ich aus irgendwelchen Vernunftsgründen mache oder weil ich denke, das muss ich jetzt machen. Mhm. Und dann versuche ich das wirklich mehr und mehr aus meinem Leben zu beseitigen und mehr die Dinge zu machen, die mir gut tun und die mir Kraft geben. Dann gehe ich ganz viel in die Natur. Also das gibt mir wirklich auch wirklich ganz viel Kraft, dass ich einfach spazieren gehe. Ich habe zum Glück hier Wald und See in der Nähe. Dann gehe ich dahin. Ich gehe viel auf den Friedhof, einfach weil da eine wunderschöne Stimmung ist. Da ist Natur pur, da zwitschern die Vögel und dann setze ich mich da einfach eine halbe Stunde hin und tanke regelrecht Kraft auf. Und die Natur gibt mir ganz viel. Meditieren gibt mir ganz viel Kraft. Und auch der Austausch mit Freunden teilweise, obwohl ich da immer gucken muss. Also ich muss auch wirklich schauen, was entspricht mir gerade. Manchmal brauche ich den Kontakt zu anderen Menschen, um wieder Kraft zu schöpfen. Und manchmal brauche ich aber auch einfach den Rückzug und vielleicht auch einfach mal schlafen und einfach mal nichts machen. Und da versuche ich mehr und mehr auf meinen Körper zu hören auch. Das ist ein guter Indikator sozusagen.
Genau, der zeigt es. Gibt es irgendwas, wie du deinen Tag strukturierst?
Also auf jeden Fall habe ich eine Morgenroutine und die habe ich auch immer mehr ausgeweitet. Also die beginnt wirklich mit Meditation, mit Morgenseiten schreiben, also so eine Art Tagebuch, aber wirklich so alles rausschreiben, was einem gerade durch den Kopf geht. Dann natürlich grundsätzlich schreiben. Also ich schreibe immer noch am liebsten morgens an meinem Roman und an meinen Büchern und versuche jetzt wirklich bewusst alle Dinge, die mir wichtig sind, in diese Morgenroutine reinzupacken. Das ist jetzt so, dass die teilweise wirklich bis mittags geht, weil ich merke, wenn ich dann erstmal raus bin aus dieser Routine, dann verliert sich so ein bisschen meine Tagesstruktur. Und je länger ich diese Morgenroutine ausdehne und einfach da mit diesem Gedanken rangehe, dass es meine Morgenroutine ist, umso länger kann ich diese Struktur behalten. Und dann versuche ich auch jetzt wirklich in der Mittagszeit wirklich eine Stunde so richtig offline zu sein, also Handy aus, Facebook aus, alles abschalten und da auch nochmal ganz bewusst diese Zeit zu genießen und zu lesen und mich auch auf mein Mittagessen zu konzentrieren und nicht wieder nebenbei irgendwie 1000 Sachen zu machen. Und dafür gönne ich mir dann aber am Nachmittag auch so ein bisschen Freiraum. Also, dass ich am Nachmittag sage, okay, ich gucke einfach, worauf ich Lust habe und ich mache einfach die Dinge, die mir jetzt Spaß machen und die gerade erledigt werden wollen und bin da halt so ein bisschen locker in meiner Struktur oder habe da nicht wirklich eine Struktur. Und schaue dann, dass ich gegen Abend noch mal so ein bisschen Routine reinbekomme, was noch nicht so ganz gelingt, aber wo ich halt immer mehr darauf achte, dass ich sage, ich mache meinen Abendspaziergang und ich versuche noch mal zu lesen vorm Schlafen gehen und dass ich da auch noch mal so ein bisschen runterfahre und da auch so ein bisschen Routine reinbekomme.
Okay, klingt ganz, ganz energiegebend. Das ist alles durchdacht und nicht irgendwie verkopft, sondern von innen gewachsen, so klingt es für mich.
Ja, ja, aber es ist jetzt auch wirklich über die Zeit gewachsen. Also ich war vorher sehr verkopft.
Ich auch, deshalb erkenne ich so auch diese Unterschiede. Ja, du, ich glaube, das, was ich jetzt so gefragt habe, ist das, was ich wissen wollte, was mich interessiert hat und was ich auch faszinierend fand an dem, was ich als erstes so wahrgenommen habe an deiner Geschichte. Wenn jetzt jemand, der das gehört oder gesehen hat, Interesse hat an dem Buch, der bekommt es natürlich in den Buchhandlungen, oder? Wo kann man dein Buch besorgen? Wo kann man das erhalten?
Genau, also man kann es übers Internet bestellen, ganz normal über Amazon oder auch über den Verlag Tredition. Man braucht eigentlich nur zu googeln. Wer jammert, bleibt draußen. Und dann bekommt man ganz viele Links sozusagen auf alle möglichen Seiten. Man findet auch Leseproben und dann kann man es bestellen oder auch ganz normal über einen Buchladen. Also die Buchläden haben es nicht vorrätig, weil es quasi, ja, weil es über so einen Self-Publishing-Verlag veröffentlicht wurde. Das heißt, die Bücher werden in dem Moment gedruckt, wenn sie bestellt werden. Was
Okay.
ich aber auch so vom Umweltaspekt her total schön finde, ne? Also die liegen nicht irgendwo stapelweise im Regal und verstauben, sondern wenn sie bestellt werden, wenn sie gedruckt und ausgeliefert. Das heißt, die Buchläden bestellen die Bücher, aber das geht relativ schnell. 2, 3 Tage später sind die da und dann kann man sie ganz normal kaufen. Genau.
Echt, das wusste ich nicht, dass das so schnell geht. Unglaublich.
Ja, also ich war selbst erstaunt, ne? Und das ist, ich finde es auch schön, wenn ich mir selber als Autorin meine Eigenexemplare bestelle, warte ich 2 Wochen drauf. Aber wenn Kunden bestellen, bin ich ganz beruhigt, sind die wirklich innerhalb von 2, 3 Tagen da.
Geht's ganz schnell. Und wenn jetzt jemand ein Interesse daran hat, dich zu hören, dich einzuladen zu einem Vortrag oder was bietest du denn an? Weshalb könnte jemand auf dich zukommen?
Also super gerne im Zusammenhang mit einer Lesung. Also das ist das, sag ich mal, das Naheliegendste, dass ich aus meinem Buch lese. Aber auch natürlich mit Themen, die damit im Zusammenhang stehen. Also gerade auch, wenn es um das Thema Tod, Sterben, Krankheiten, Schicksalsschläge und so weiter geht. Wie man damit zurechtkommt, wie man seine Lebensfreude bewahrt und so weiter. Also jeder, der da irgendwie im weitesten Sinne an diesem Thema interessiert ist, darf sich gerne bei mir melden. Man findet mich ja auf Facebook über meinen Namen Antje Grube oder auch über meine Homepage www.antjegrube.com. Kann man mir auch per Mail schreiben oder mich kontaktieren, wie gesagt, über Facebook, per E-Mail. Genau. Und ja, einfach fragen. Ich bin grundsätzlich zu allen Schandtaten bereit.
Okay, deine Kontaktdaten werde ich unten im Podcast verlinken. Also wer jetzt das hört und Interesse hat, findet deine Kontaktdaten da, wo diese Datei, wo er die gefunden hat. Genau. Hast du was, was dir noch wichtig ist,
Sehr
was du noch
schön.
sagen
Das ist
magst?
ganz lieb von dir. Eigentlich, glaube ich, haben wir schon so viele schöne Dinge gesagt. Und ja, mir ist nur noch mal wichtig, Danke zu sagen, dass ich die Chance hatte, quasi hier mich und mein Buch vorzustellen und vielleicht damit den Menschen so ein bisschen Hoffnung zu machen. Und ja, vielleicht einfach noch meine Botschaft, dass alles im Leben einen Sinn hat, auch wenn man den vielleicht gerade nicht erkennt. Das ist ganz kurios, weil mich der Spruch schon so lange begleitet. Den habe ich schon vor zig Jahren, habe ich mir den mal irgendwo aufgeschrieben. Alles in deinem Leben hat einen Sinn, auch wenn du ihn vielleicht gerade nicht verstehst. Und das hat sich dann so stark gezeigt in der Zeit, die ich erlebt habe mit meiner Mama, dass ich jetzt wirklich sagen kann, das ist für mich einfach nicht nur ein Spruch, das ist für mich wirklich eine Wahrheit.
Das kam für mich beim Lesen auch ganz stark durch. Das ist was ganz Zentrales, was du ganz, ganz schön vermittelnd hast in deinem Buch. Das ist ganz schön. Ja, ich danke dir
Das
auch,
ist
dass du
schön.
bereit warst, die Fragen zu beantworten und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, dass du ganz viele Menschen erreichst damit. Ja, dass du ganz viele berührst im Innersten und diese Beziehung heilen hilfst, wenn die da ein bisschen Tiefe noch haben darf.
Ja.
Genau.
Vielen, vielen lieben Dank.
Ich freue mich, wenn ich Ihnen mit diesem Podcast einen Einblick in meine Arbeit geben kann und wenn er Ihnen hilft, Ihre Lebenszeit wertvoller zu machen. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei einem Termin, Zweifel oder Selbstzweifel hinter sich zu lassen, um wieder Vertrauen zu finden. Sie können meinen Newsletter abonnieren. Auf Instagram sehen Sie, was ich so während der Reise mache. Auf YouTube finden Sie Trancen und kurze hilfreiche Inputs. Wenn Sie Interesse haben an der Pilotgruppe zum Online-Kurs für Kinderwunsch und gegen die Blasenentzündung dabei zu sein, dann melden Sie sich gerne. Auch wenn Sie sonst Wünsche an mich haben, schreiben Sie mir. Und ich ermutige Sie, geben Sie das, was Ihnen wichtig ist, nicht auf. Bleiben Sie dran an Ihren Zielen und am Kinderwunsch.